die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute ist eigentlich ein zweifacher und ich habe den ersten Text froherweise weggelassen. Wir hören uns den eventuell später an und gucken uns den zweiten Teil nur an, nämlich Johannes Kapitel 20, wie versprochen, Johannes Evangelium, Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Es geht um Thomas. Thomas, auch Didymus genannt, das heißt Zwilling, einer der 12 war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr, und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wir beschränken uns nur auf diesen einen Teil heute, weil es ein wenig um Glauben gehen soll. Glauben und Zweifeln. Da feiern wir Ostern, verkündigen die große Osterbotschaft, dass Jesus lebt. Und letzte Woche haben wir es schon angedeutet, da hinein kommen immer wieder diese Momente von Zweifeln. Die Jünger zweifelten immer wieder. Und hier haben wir einen, der mitten dabei ist und der das Beispiel für Zweifel schlechthin ist. Manche kennen ihn eigentlich unter Thomas den Zweifler. Aber eigentlich heißt der Thomas der Zwilling, ne? Nicht vergessen, zwischen Zwilling und Zweifler ist ein Unterschied. Und er ist mit dieser Story eingegangen in die Geschichte, aufgrund seines Zweifels. Und viele kennen dieses Wort am Ende, was Jesus sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben, als ob es so eine Ermahnung ist an Thomas. Wir sagen so oft, ich glaube nur, was ich sehe. Sind das Widersprüche? Wie ist das eigentlich? Wie ist das mit dem Zweifel? Und das gerade bei der großen Auferstehungsbotschaft. Und das gucken wir uns heute an. Glaube und Zweifel. Zwei Seiten einer Medaille. Meine These ist, nur wo geglaubt wird, wird gezweifelt. Und wo zweifelt ist, da ist auch Glaube. Das hängt zusammen. Das merkt man schon daran, wenn man zum Beispiel das Haus verlässt und immer wieder darüber nachdenkt, ob der Herd jetzt aus ist oder nicht. Ich habe jetzt darüber gehört, dass es Leute geben soll, wo das der Fall ist. Ich habe auch eine Veranlagung dazu, mache das aber nicht jedes Mal. Es gibt so Leute, wenn die in Urlaub fahren, dann müssen sie sich nochmal vergewissern, ob der Herd aus ist, obwohl sie ihn vielleicht den ganzen Tag nicht benutzt haben. Kennen Sie das? Das sind Zweifel. Zweifel sind natürlich. Und Zweifel hängt damit zusammen, dass ich irgendwie nicht glaube. Ich glaube nicht an meine Fähigkeit, den Herd ausgemacht zu haben. Wenn es nun kein Herd gäbe und mich nicht gäbe, gäbe es kein Glaube und kein Zweifel. Okay, das ist eine verkürzte Variante. Was will uns Thomas sagen über Glaube und Zweifel und seine Geschichte? Da heißt es, dass Thomas einer von den 12 war. Das heißt, er war einer von denen, die ganz nah an Jesus dran waren. Er war Christ, könnte man doch eigentlich so sagen. Er war mit Jesus unterwegs und er zweifelt. Die große Sache zweifelt er an. Da kommen die anderen und sagen, wir haben Jesus gesehen. Schon klar. Er war die ganze Zeit dabei, er hat ihn erlebt. Und er kannte doch auch die anderen. aber er zweifelt. Vielleicht sind sie gläubig, sind Christ, halten sich zur Gemeinschaft, hier zur Gemeinde. Aber sie sitzen hier und denken manchmal, ich zweifle. Und ich traue es mir gar nicht zu sagen. Nun, sie sind in bester Gesellschaft. Thomas hat gezweifelt. Christen zweifeln. Das ist nun mal so. Jeder zweifelt. Auch nicht Christen zweifeln. Die zweifeln halt manchmal daran, ob es Gott vielleicht doch gibt. Und wir zweifeln manchmal darüber, ob es wirklich so ist mit Gott. Zweifel gehört irgendwie dazu. Es gibt verschiedene Formen von Zweifeln, habe ich darüber nachgedacht. Ich habe bestimmt nicht alle entdeckt. Es gibt natürlich als erstens den intellektuellen Zweifel. Ja, der so, ich kann das nicht glauben, weil das, meine Vernunft lässt das nicht zu. Entschuldigung, es sind doch so viele Argumente anscheinend dagegen, dass jemand von den Toten aufersteht. Das kann ich nicht glauben. Meine Vernunft lässt es nicht zu. Dann gibt es den fehlenden Mut. Manchmal zweifeln wir daran, weil wir keinen Mut zur Entscheidung haben. Ja, die Auswahl ist so groß und ich kann, ja, und dann kann mich nicht entscheiden und dann zweifle ich. Aber das ist doch auch gut und das ist auch nicht gut und doch gut und hier und da. Das fängt vom Laden an, wo die große Bandbreite ist, bis sonst wo zieht sich das hinein. Wenn Leute vor großen Entscheidungen stehen, welchen Job soll ich nehmen, welchen Mann heiraten, welche Frau, da zweifeln wir gerne und manchmal liegt es daran, dass uns eigentlich der Mut fehlt. Dann gibt es den charakterlichen Typ, der eher zweifelt. Und das ist, glaube ich, bei Thomas auch der Fall. Er ist einfach ein korrekter Typ. Wir haben nur wenig von ihm vorher gehört. Aber eine Stelle ist zum Beispiel, wo Jesus sagt, ich gehe mal weg und dann könnt ihr mich nicht sehen. Dann, wo gehst du hin? Und warum können wir dich nicht sehen? Und warum erzählst du sowas? Er hat irgendwie mitgedacht. Er war korrekt. Er wollte es wissen. Das war schon immer sein Typ. Und auch sowas kennen Sie vielleicht. Es gibt so Leute, die glauben schneller Sachen und es gibt Leute, die zweifeln irgendwie alles immer gerne an. Es gibt auch den Charaktertypen. Das sind auch manchmal so die Typen, die erst einen Überblick brauchen über alles. Die wollen es verstehen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Also, jeder zweifelt. Und wir haben hier einen, der zweifelt und er ist mitten in der Gemeinde sozusagen. Noch was können wir über den Zweifel lernen. Den Zweifel und woher er kommt. Nämlich, er war nicht da. Warum auch immer. An diesem ersten Sonntag, dem, wo Jesus auferstanden ist, ist er nicht bei den anderen. Wir wissen nicht, warum. Und die Folge ist, er verpasst etwas. Und er zweifelt. Dass das, was die erlebt haben, er selber, dass das stimmt. Wissen Sie, als ich das las, hat es mich irgendwie getroffen. Manchmal zweifeln wir, weil wir der Gruppe, die etwas glaubt, abhanden kommen. Wir halten uns nicht mehr so viel zu ihnen. Jetzt sagen wir, oh, jetzt aber vorsichtig. Willst du mir jetzt sagen, ich soll hier immer fröhlich zur Gemeinde kommen, zum Gottesdienst und das wirkt gegen den Zweifel? Ja, das will ich sagen. Gut, wir kommen noch dazu. Aber ist das nicht wie Gehirnwäsche? Ja, wir reden immer dasselbe und irgendwann glauben wir es. Das funktioniert überall so. Nur ein Beispiel. Sie sind im Job und sind in einer Gruppe von Leuten, die sich die ganze Zeit über den Chef auslässt, wie schlecht der Chef ist. Und dann irgendwie, in einer Pause, sind die irgendwie alle krank und sie stellen sich mal zu anderen. Und das ist eine Gruppe, die redet die ganze Zeit davon, dass der Chef so gut ist. Auf einmal bekommen sie Zweifel. Ich war doch so sicher darüber in meinem Weltbild, dass der Chef böse ist. Und mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, ich gehe zur Arbeit, ich schmor fertigen Herzens, frustriert und es ist so schwer da zu arbeiten. Auf einmal sehe ich fröhliche Leute und sagen, der Chef ist total gut. Das wirft alles um. Wissen Sie, manchmal kann die Gruppe darüber entscheiden, was wir glauben und aber auch, was wir zweifeln. Im Prinzip ist es hier die Gruppe, die sich verändert hat. Manchmal sind wir es, die die Gruppe verändern. Sie kennen das, man zieht von zu Hause aus, lernt andere Glaubensformen kennen, zieht umher und es kommen die ersten Zweifel. Vielleicht nicht grundlegend, ob es Gott gibt oder nicht, aber ob das, was die Eltern gemacht haben und getan haben, wirklich das Richtige ist. Und es ist normal. Wissen Sie, überall, wo was Neues kommt, wird das Alte in Frage gestellt. Und da tauchen oft Zweifel auf. Das ist völlig normal. Und so ist das auch hier der Fall. Etwas Neues bricht da in diese Gruppe. Und diese Gruppe erfasst es vor den Thomas, den Einzelnen. Und er kommt dazu und auf einmal hat die Gruppe sich verändert und er fragt sich, was soll denn das? Und eigentlich finde ich es gut, dass er nicht gleich sagt, super, sondern er hält daran fest. Halten wir das mal fest. Glaube ist da, wo etwas Neues entsteht. Und der Zweifel, das können wir aber auch festhalten, der Zweifel sagt an dieser Stelle noch nichts darüber aus, ob es stimmt oder nicht. Nur wenn wir viele Zweifel haben, sagt es noch nicht darüber aus, ob es wahr ist oder nicht. Denn Zweifel entstehen aus unterschiedlichsten Gründen. Er hat gezweifelt, zu guter Recht. Aber Jesus war wirklich da. Gut, noch etwas. Das führt uns ein bisschen weiter zu dem Hintergrund, um sie das noch zu reflektieren. Er sagt, wenn ich ihn nicht gesehen habe, ich glaube nur, was ich sehe. Wie oft habe ich das schon gehört? Und wie oft denke ich das vielleicht auch selber? Hier ist einer in bester Gesellschaft von so vielen Leuten, der sagt, ich glaube auch nur, was ich sehe und ich will ihn gesehen haben. Als ich das las, dachte ich, würde mir das überhaupt helfen, Jesus zu sehen? Ich weiß es mittlerweile nicht mehr genau. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob es was Großes verändern würde. Aber so viele sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und wenn ich ihn mal sehen würde, ja, dann würde ich vielleicht auch glauben. Dahinter steckt eine bestimmte Vorstellung von der Welt. Wir Menschen muten dem Sehen unheimlich viel zu. Wenn wir die Bibel durchgehen, merken wir, der Bibel geht es eigentlich viel mehr ums Hören. Hochinteressant. Vielleicht liegt es daran, dass Gott Geist ist. Und den Geist kann man nicht sehen. Du setzt da nicht so viel aufs Sehen. Wir setzen unheimlich viel aufs Sehen. Aber schon einen blinden Menschen, ich habe mir überlegt, wie der mit dem Spruch umgehen würde, ich glaube nur, was ich sehe, funktioniert da irgendwie nicht. Dann ist dann, ich glaube, was ich fühle, was ich anfassen kann, sagt er auch. Was ich höre, also wirklich. Wir glauben so vieles, was wir nicht sehen. Nur eine Anmerkung dazu an dieser Stelle. Wir glauben an die Schwerkraft. Letzten Sonntag hatten wir ja die Schwerkraft. Wir glauben täglich an die Schwerkraft, wir rechnen damit. Aber wer gibt uns eigentlich die Gewissheit, dass die immer existiert? Das ist höchst interessant. Wir vertrauen darauf, dass diese Kräfte des Universums bleiben, obwohl wir sie nicht sehen und erfassen können. Wir richten unseren Alltag darauf aus. Wir glauben daran, dass wir Auto fahren, der entgegenkommende Typ, obwohl wir ihn nicht kennen. Obwohl wir ihn nicht sehen manchmal im Auto im Dunkeln. Aber wir vertrauen darauf, dass er nicht rüberfährt und uns frontal trifft. Höchstes Maß an Vertrauen und Glaube, das wir täglich entgegenbringen an Leute, die wir nicht sehen. Es gibt viele kleine Beispiele, wo wir Sachen glauben, die wir nicht sehen. Wir sollten das ehrlich prüfen, dieses Statement. Nun genug über allgemeine Sachen und Weltbilder geredet. Wir glauben oft nicht, was wir sehen, weil wir mit unterschiedlichen Vorstellungen ringen. Und ein großes Weltbild ist unserer Zeit ist das Naturwissenschaftliche. Und oft verbirgt sich dahinter, ich glaube nur, was bewiesen ist. Aber auch in der Wissenschaft, nur mal so, Klammer auf, glauben wir vieles. Und wenn wir immer mehr uns mit den Leuten, mit den Profis unterhalten, dann wird man feststellen, da gibt es immer Grundaxiome, Grundentscheidungen, die wir getroffen haben. Und es entstehen immer wieder neue Fragen. Die Wissenschaft lebt von Fragen, von Zweifeln. Nun gut, vielleicht ist es viel spannender und Sie sitzen hier und denken, ja, was hat das alles mit mir zu tun? Ich will wissen, wie begegne ich meinen Zweifeln? Was kann ich tun? Okay, gucken wir uns an, was können wir tun in Sachen von Zweifeln? Und dann gucken wir uns an, was Jesus tut. Und dann die Reaktion des Thomas auf Jesus. Was können wir tun? Nun, was kann der Einzelne tun mit seinen Zweifeln? Was tut Thomas? Er formuliert seinen Zweifel, das ist das Erste. Er sagt ganz klar, ich habe Zweifel. Und wenn das und das nicht geschieht, dann werde ich nicht glauben. Ehrlich und konkret. Seien Sie nicht ohne Scheu. Seien Sie nicht mit Scheu. Was ich damit sage, seien Sie nicht frömmer, als Sie vielleicht sind. Oh, ich darf nicht zweifeln. In Ihrem Hauskreis, in Ihrer Gruppe, wo Sie sind, sagen Sie ehrlich, was Sie beschäftigt und was die Frage ist. Und bringen Sie sie auf den Punkt und sagen einfach, ich glaube es nicht. So wie Thomas. Das ist wie eine Diagnose. Denn wenn ich das sage, dann kann man dieser Diagnose erst begegnen. Ein Arzt kann nur helfen, wenn er eine Diagnose stellt. Und erst wenn ich dann sage, das sind meine Zweifel, dann kann Jesus überhaupt darauf reagieren, offensichtlich. Oder andere können darauf reagieren. Vielleicht kann ich auch selber erst dann feststellen, was stimmt oder nicht. Denn nicht jeder Zweifel ist begründet. Das lerne ich auch in letzter Zeit. Manchmal zweifeln wir und es gibt keinen Grund dafür, weil wir einfach gerade so drauf sind. Fragen Sie mal jemanden, der Depression hat. Der zweifelt viele Sachen an. Aber das liegt nicht an seinem Kopf und es liegt nicht an seinem Mut. Es liegt daran, dass irgendwelche Botenstoffe nicht stimmen. Und wenn wir dann fromm daherkommen, ja, du musst aber glauben, dann richten wir ein tolles Gesetz auf, wo diese Person kaputt gehen würde. Wissen Sie, aber in dem Moment, wo die Person das äußert, dann kann die Gruppe auch mit überlegen. Kann mit überlegen und sagen, woran liegt es eigentlich? Ich kann beruhigen, sagen, versuch nicht gegen den Zweifel anzukämpfen an dieser Stelle. Irgendwie krampfhaft zu glauben, das wird nicht helfen. Hier gilt es nur durchzustehen. Manchmal denken wir auch, nee, das ist die eine Sache, was kann der Einzelne tun? Er kann ehrlich sein und seine Zweifel formulieren. Dann kann er sich an die Gemeinschaft halten, hier von Christen. Das macht Thomas, ist doch faszinierend. Er kommt den nächsten Sonntag wieder. In 8 Tagen ist er bei den Leuten. Er sagt nicht, ihr seid Spinner und ich halte mich davon. Er sagt, vielleicht ist da doch was dran. Ich gehe da weiterhin. Er bleibt dran. Er geht seinen Zweifeln nach. Er geht nicht und bleibt weg. Wissen Sie, manchmal dachte ich, so manche Zweifel, wie wir das so hören, da ticken wir so wie Leute, die ganze Zeit Shampoo-Werbung angucken und meinen dann darauf, beim Gucken der Shampoo-Werbung darauf zu kommen, dass ich vielleicht eine neue Bohrmaschine kaufe. Was ich damit meine, ist, wir halten uns immer im selben System auf, dieselben Leute. Und meinen, da kriegen wir die Information raus für das, was mein Zweifel vielleicht ausmacht oder dem begegnen könnte. Wenn ich was über Bohrmaschinen wissen will und was die beste Bohrmaschine ist, dann beschäftige ich mich damit. Dann gucke ich an, was Bohrmaschinen ausmacht, was eine gute Bohrmaschine ist, eine schlechte, was der Preis ist und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Aber nicht, wenn ich mich die ganze Zeit mit Shampoos beschäftige. Wissen Sie, wenn wir glauben, wir Zweifel haben an der Auferstehung Jesu, dann lassen wir uns damit beschäftigen, mit dem Zweifel. Wir sollten ihm begegnen. Und das macht Thomas. Er kann uns ein großes Vorbild hier sein. Er bleibt dran. Er geht zu den Leuten. Und er meidet nicht die Christen. Manche Leute sagen, dann hör doch auf. Dann hör mal auf, Bibel zu lesen und all die Sachen. Nee, warum? Bleib doch dran. Such weiter. Gott hat selber gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Das ist mein Versprechen. Der Zweifel ist eine große, große Chance. Wir müssen keine Angst davor haben. Wir dürfen ihn benennen. Und er ist eine große Chance, damit wir suchen und ehrlich gucken, was wir wirklich glauben. Wir müssen keine Angst davor haben. Und wenn wir ihn verdrängen, dem nicht nachgehen, dann geht uns diese Chance abhanden. Der Zweifel macht, dass wir Glauben prüfen können. Vor allen Dingen, auf was unser Glaube gründet. Wissen Sie, es ist eben nicht die Hauptsache, dass wir irgendwas glauben, sondern entscheidend ist, an was wir glauben. Und der Zweifel kann uns dabei helfen. Nun, aber nicht nur der Einzelne kann was tun, sondern die ganze Gemeinde. Wir lesen hier nicht ein Wort darüber, dass die Gemeinde sagt, warum glaubst du uns nicht, du ungläubiger Thomas? Nicht ein Wort. Und offensichtlich heißen sie ihn willkommen. Er darf weiterkommen, obwohl er zweifelt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir so eine Gemeinde sind und dass ich selber immer mehr so einer bin, der ein weites Herz hat für Leute, die zweifeln und ihre kritischen Fragen stellen und die anstrengend sind da und nachbohren. Wir hatten in einem Studentenkreis öfter so Leute, die kamen nur zum Diskutieren. Das war so ein intellektueller Zweifel. Wir kommen noch ein bisschen da hinterher. Aber die sollen willkommen sein. Warum nicht? Wenn jemand seine Zweifel äußert, dann ist das gut. Wir sollten nicht darüber urteilen, wenn jemand zweifelt. Denn wenn wir sagen, du musst glauben, du musst dich halt einfach dadurch zu durchringen, dann werden wir zur Sekte, die Druck macht, die kontrolliert. Und genau ist das, was Jesus nicht tut. Der hat schon mal alle seine Jünger gehen lassen. Sämtliche Leute, seine Anhänger. Hat sogar dann seine 12 gefragt, wollt ihr auch gehen? Ihr dürft gerne gehen. Er wird niemanden zum Glauben zwingen. Gemeinde lässt Thomas dranbleiben und da sein. Und das ist wichtig, denn die Wahrheit, die scheint sich oft in der Gemeinschaft zu zeigen. Denn Jesus zeigt sich wieder da, wo sie alle versammelt sind. Vielleicht liegt es daran, dass er selber sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich gerne unter ihnen, mitten dabei. Wenn wir die ausstoßen, die zweifeln, dann nehmen wir ihnen oft die Chance, dass genau das Wunder geschieht, dass Gott sich selber zeigt und dem Zweifel begegnet. Aber wo sind die Grenzen? Und genau hier sind Grenzen. Und manchmal frustriert mich das als Prediger. Ich würde Ihnen gerne 1, 2, 3, 5 Punkte nennen und dann kommen Sie aus Ihrem Zweifel raus. Ich kann nur Hinweise geben. Das Problem hier an dieser Stelle ist, und gerade mit dem Zweifel bei der Auferstehung, alles intellektuelle Gespiele hilft nichts. Letztlich muss sich Jesus zeigen. Und da sind jedem Prediger und jedem Christ die Hände irgendwie gebunden. Wir können es nicht machen, dass Gott selber wirkt. Und das mag erstmal frustrierend sein, oder? Ich ringe darum, ich bringe gute Argumente, ich bete. Und irgendwie gibt es immer noch Leute, die sagen, ich kann aber nicht glauben. Nun, ein paar ermutigende Worte dazu, wenn wir uns nämlich den anschauen, der sich da zeigen muss. Erstens, er scheint Zweifelnde zu lieben, denn er sucht sie. Denn er sucht hier den Thomas. Er kommt nochmal, anscheinend extra für diesen Thomas. Er lässt es auch nicht zu, dass der Zweifel so ganz still und heimlich geht. Stellen Sie sich vor, Jesus erscheint hier. Da würde doch keiner zweifeln. Oder doch? Jedenfalls, ich glaube, der Thomas, der hätte nicht mehr gezweifelt. Der wäre ganz ruhig geworden. Das wäre alles super gewesen. Aber er wendet sich unmittelbar, nachdem er sagt, Friede sei mit euch, Thomas zu. Er scheint nur zu Thomas zu kommen und sagt, hier Thomas, hier bin ich. Und dann sagt er genau dieselben Worte, die Thomas gesagt hat. Er wiederholt seinen Zweifel. Damit sagt er als erstes, ich habe es gehört. Du meinst, ich war nicht da? Ich war da. Ich habe es gehört, dein Zweifel. Ich kenne deinen Zweifel. Damit hat er ihn eigentlich schon gewonnen. Jesus kennt unseren Zweifel, er hört ihn. Vielleicht wartet er genau darauf, dass wir ihn manchmal formulieren und sagen, das ist es. Hier, da würde ich gerne eine Antwort haben. Ich weiß nicht, worauf er manchmal wartet, genau weiß ich es nicht. Aber hier ist es, dass er ihn aufnimmt und er sagt, ich kenne deinen Zweifel. Und dann passiert was Kurioses, er lässt sich auf den Zweifel auch ein. Und er sagt, okay, und dann komm, berühre mich. Zu Maria Magdalena hat er noch gesagt, fass mich nicht an. Vielleicht, weil sie ihn umarmen wollte und weil sie sich so gefreut hat. Und hier ist ein Zweifel und er sagt, berühre mich. Er scheint den Thomas so zu mögen, dass er sagt, so weit darfst du gehen. Und wir lesen nichts davon, dass er es tut. Es war wahrscheinlich gar nicht nötig, aber er zeigt ihm, ich bin hier. Ich ringe um dich. Und was er die ganze Zeit zeigt, ist auch, ich möchte gar nicht nur deinem intellektuellen Zweifel begegnen, sondern ich will dich gewinnen. Ich will dich gewinnen. Ich liebe dich. Und noch was, er tut es im Kreis der Jünger. Ich glaube, das ist nicht zufällig, dass er das vor den anderen tut. Denn vor den anderen hat er gezweifelt und vor dem anderen wird dem Zweifel begegnet. Irgendwie, er stellt ihn auch nicht bloß. Er macht das auf so geschickte Art und Weise. Er stellt den Thomas nicht bloß, aber er holt ihn in die Gemeinschaft wieder rein. Jeder weiß jetzt, Thomas glaubt auch. Thomas ist dabei. Das ist irgendwie kurios. Und dann tut er aber diese wichtigen Worte sagen. Er sagt, und jetzt sei nicht mehr ungläubig. Glaube. Man kann es auch übersetzen mit werde gläubig. Das, was er da tut, wirkt eigentlich schon Glaube. Und dann gibt er noch einmal diese Ermahnung. Warum? Weil er nicht möchte, dass Thomas im Fragemodus bleibt. Wissen Sie, wir halten manchmal den Zweifel auch gerne dazu da, dass wir in Spannung bleiben. Wir müssen uns nicht entscheiden. Aber das nimmt Jesus dem Thomas. Jetzt aber bitte entscheide dich. Glaubst du? Glaubst du nicht? Du siehst mich. Jetzt kannst du die Entscheidung treffen. Du brauchst nicht mehr so tun, als ob du zweifeln musst. Den Zweifel kannst du beiseite legen. Ich möchte jetzt wissen, was glaubst du? Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Ich glaube, das ist wichtig. Auch das gibt es für uns. Manchmal schieben wir den Zweifel und wollen dabei in Spannung bleiben. Ich habe das bei jungen Leuten beobachtet, auch bei anderen. Ich kenne das selber. Der Zweifel hat eine negative Seite. Er kann uns zerreißen. Wir hinken auf beiden Seiten. Wir sind wie in einem Zwiespalt und wir leben in verschiedenen Welten. Da sind Leute, Christen, junge Christen, die fragen sich, ob das wirklich alles ist und ob ich nicht wirklich auf die Pirsch gehen sollte, wie die anderen Jugendlichen um mich herum. Und während sie in der Jugendgruppe sind, denken sie daran, wie es doch anders wäre. Und wenn sie mit ihren anderen Leuten unterwegs sind, ist es vielleicht doch was Wahres dran, wenn... Das macht doch irgendwie auch nicht alles Leben aus, wie die Christen das sagen. Und wenn sie nie eine Entscheidung treffen, wird es sie kaputt machen. Wenn sie nicht sagen, das ist jetzt, was ich glaube. Thomas hätte es zerrissen. Stellen Sie sich vor, er wäre immer in diesem Spalt gewesen. Irgendwie glaube ich schon an Jesus, aber da ist trotzdem noch mehr, was ich nicht glaube. Irgendwann wäre er vereinsamt in der Gruppe vielleicht. Hat sich innerlich distanziert, vielleicht irgendwann äußerlich. Manchmal müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen, dann, wenn wir genug drüber nachgedacht haben, genug begegnet sind und sagen, okay, doch, das ist ja, was ich glaube. Vielleicht haben Sie eine Entscheidung getroffen, Sie sind Jesus begegnet und trotzdem kommen da manchmal diese Zweifel. Und so können Sie sagen, okay, ich habe genug drüber nachgedacht, jetzt, ich halte mich trotzdem wieder zu der Gruppe und ich gehe dahin und ich will dem Wort begegnen und ich will wieder Jesus eine Chance geben, weil ich habe mich einmal entschieden und ich bleibe jetzt dabei, ich glaube. Oder Sie sagen, okay, ich gehe die und die genau die konkreten Schritte. Aber bleiben Sie nicht in dieser Spannung, das wird Sie kaputt machen. Und auch wenn Sie mit Leuten reden, manchmal gibt es die Punkte, wo man genug geredet hat und Sie stellen fest, es ist eigentlich eine Frage des Willens und des Entscheidens. Da kann man auch manchmal sagen, wie sieht's aus? Du hast jetzt viel von Jesus gehört. Du bist ihm auch begegnet. Du warst schon öfters im Gottesdienst. Hab doch den Mut. Glaube. Wage. Ich traue mich oft, diese letzte Sache nicht zu sagen. Ich gebe es ehrlich zu. Jesus sagt es. Weil er genau diese Entscheidung möchte. Und sagt, bleib nicht in der Spannung. Leg dich fest. Sei gläubig. Und was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, mein Herr und mein Gott. Es ist das Statement schlechthin. Das christliche Bekenntnis steht hier am Ende des Johannesevangeliums. Hat der Johannes natürlich extra dann auch mit reingebracht. Mein Herr, mein Gott. Kein anderer Evangelist sagt es so klar in seinem Evangelium. Wissen Sie, das ist mehr als für wahr halten, diese Aussage. Das ist mehr als ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Hier ist etwas, was auch beziehungsmäßig was aussagt. Hier geht es um Hingabe, um Gehorsam. Hier sagt er, mein Herr, ab jetzt werde ich dir folgen. Das ist eine Lebensübergabe, die hier stattfindet. Wissen Sie? Und dann sagt er, mein Gott, das ist Anbetung, die hier stattfindet. Übrigens, das ist öfters geschehen, wenn Jesus Wunder auch gewirkt hat, dann fingen die an, die Leute Gott zu loben. Und hier geschieht es, mein Herr und mein Gott. Er sagt noch nicht mehr Gottes Sohn oder göttliche Natur. Er sagt mein Gott, wie anstößig für einen Juden. Er nennt einen Menschen Gott, aber hier ist das Bekenntnis schwarz auf weiß. Du bist Gott. Wenn Sie sich aufmachen mit Ihrem Zweifel und das konkret formulieren, die Gemeinschaft suchen, und Jesus ihm begegnet, dann kann es passieren und wird es passieren, dass sie das erleben. Unser Wunsch als Gemeinde ist, dass auch viele andere noch erleben, dass er aufsteht und dasteht, der Lebendige, und Leute sagen, mein Herr und mein Gott. Ab heute bist du mein Gott, bist du mein Herr, darfst du bestimmen. Und das bricht sich in dem Leben von Thomas durch, in alle Bereiche. Denn was du lebst, das glaubst du. Und was du glaubst, das lebst du. Und das hatte Auswirkungen für den Thomas. Das war nicht ein Lippenbekenntnis. Die Überlieferungen sagen, dass Thomas war, der das Evangelium bis nach Indien hineingebracht hat. Irak, Iran, bis nach Indien war er Evangelist. Und da ist er gestorben, ein Märtyrertod. Du darfst Herr sein, du bist Gott. Ich folge dir bis in den Tod. Ich habe dich gesehen. Du hast mich überzeugt. Du hast mich gewonnen. Du bist mir begegnet. Wissen Sie, es lohnt sich. Es lohnt sich, um Leute zu ringen und sie aufzunehmen und mit ihnen einen langen Weg des Zweifelns zu gehen. Denn wenn es geschieht und sich der Glaube durchbricht, dann passiert etwas im Menschenleben. am Schluss. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist kein Tadel. Es ist nur der Hinweis, nicht jedem ist es vergönnt, wirklich mit den Augen Jesus zu sehen. Und Jesus wusste darum und er sagt, selig sind, es werden viele kommen und sie sind glücklich zu schätzen, wenn sie trotzdem Glauben wagen, auch wenn sie nicht sehen können. Wer glaubt, der hat das Leben, sagt Johannes in seinem Evangelium unmittelbar danach. Ich möchte, und ich habe das alles aufgeschrieben, sagt er, alles bis zu diesem Punkt, damit ihr glaubt und das Leben habt. Es lohnt sich, dem Zweifel anzugehen, nachzugehen, ihn konkret zu formulieren. Denn wenn er uns zu einer tieferen Ebene führt und letztlich dahin bringt, dass wir dem Lebendigen wirklich begegnen, dann wirkt es Glauben und vor allen Dingen Leben. Amen.